Herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Mein Name ist Susanne Beckauf und ich freue mich, in diesem Podcast mit den wichtigsten Köpfen der Reinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Herzlich willkommen, Claudia Pachel von der Waltec GmbH. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch froh, da zu sein.
Sehr gerne. Waltec GmbH, ihr sitzt in der Schweiz. Was macht ihr denn?
Die Waltec hat eigentlich ursprünglich ihre Wurzeln im Bereich Qualifizierung und Validierung für Pharmaindustrie, Medizintechnikindustrie. Über die Jahre hat sich das allerdings weiter vertieft. Wir machen im Prinzip alles, was der GMP-Bereich so braucht bezüglich Unterstützung bei Planungsleistungen, Reinraum- und Hygienekonzepte, Prozessoptimierungen, bestehende Abläufe durchgehen und schauen, okay, passt das alles noch so, ist das konform mit dem, was beschrieben ist oder was die Regularien fordern. Und wir machen Vorbereitung und Begleitung und Nachbereitung von Audits, vor allen Dingen natürlich durch die Behörden und benannte Stellen, aber auch durch andere Kunden, Vorbereitung für Lieferantenaudits und so weiter und so fort. Und der ganze Bereich Qualitätsmanagement. Also wir sorgen dafür, dass die Strukturen in den Unternehmen stimmen, dass das, was vorhanden sein muss, auch da ist, dass es für dieses Unternehmen zugeschnitten funktioniert und dass die Dokumente auch in einer handhabbaren und sinnvollen Form vorhanden sind. Weil da kann man ja viel schreiben, was am Ende dann nur im Schrank steht und keiner lebt. Und wir sind bestrebt, QM-Systeme und Dokumente zu kreieren, die dann auch für alle was bringen.
Also ein wirkliches Komplettpaket.
Tatsächlich, ja. Und wir haben ein ganz gutes Netzwerk aus vielen Experten, die dann auch ganz unterschiedliche Spezialbedürfnisse dann auch abdecken können.
Experten von intern, also direkt von Waltec oder auch extern?
Überwiegend tatsächlich extern. Die Waltec bleibt als Kern relativ klein und rekrutiert quasi dann projektspezifisch über ein sehr stabiles und bewährtes Netzwerk aus Kollegen, die teilweise in anderen Firmen beschäftigt sind. Da haben wir dann quasi Partnerschaften mit anderen Unternehmen in dem Bereich oder eben sogenannte Freelancer, selbstständige Experten. Und das Schöne an unserer Zusammenarbeit ist, dass das alles Menschen sind, die ich persönlich beziehungsweise wir schon lange kennen und wo wir einfach uns darauf verlassen können, dass die Arbeit, die da erforderlich ist, auch in der notwendigen Qualität geleistet wird und ja, dass das wirklich ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten ist.
Das heißt, ihr seid relativ klein. Wie klein seid ihr?
Also als Kern, der ganz harte Kern sind tatsächlich 3 Personen. Mit mir als Geschäftsführerin. Wir hatten früher mal mehr Angestellte, aber es war aus verschiedenen Gründen hat sich das dann so in die Richtung entwickelt und so praktizieren wir das jetzt seit, oh Gott, ich glaube locker schon 15 Jahre. Und das hat sich einfach tatsächlich bewährt.
Und welchen Rahmen deckt ihr ab? Also Deutschland, Schweiz, Österreich oder auch noch über die Grenzen hinaus?
Also primär tatsächlich die Dachstaaten. Allerdings hatte ich auch schon Projektanfragen innerhalb Europas, eben außerhalb der Dachstaaten. Aber Dachstaaten sind so unser Schwerpunkt.
Okay. Du hast es eben schon angesprochen, du bist Geschäftsführerin. Das heißt, du hast den Hut auf.
Genau.
Überwachst du dann alles? Also ich sage mal in Anführungszeichen überwachen.
Ja, also ich bin so quasi das Mädchen für alles, erstmal primär, abgesehen von den administrativen Sachen. Es ist ja eine Branche, wo viel auch über Vertrauen und man kennt jemanden, von dem man weiß, dass er es gut macht. So läuft es. Bei mir zumindest schwerpunktmäßig, ja. Ich habe auch die Waltec hat als Fokus auch nicht unbedingt die ganz großen Big Player, sondern wir konzentrieren uns gerne auch auf den Mittelstand oder auch kleinere Unternehmen. Wir haben auch schon viele Projekte für große Pharmakonzerne gemacht. Allerdings, ist der kreative Spielraum meistens etwas begrenzter, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so unsere Spielwiese.
Und wie lange bist du schon dabei?
Von Anfang an, ich war Mitbegründerin.
Aha, okay.
Wie lange gibt es euch? Du hast gesagt, ihr macht das so in dem Prinzip seit 15 Jahren?
Seit 2006 gibt es die Waltic. Dezember 2006 wurde sie gegründet.
Und wann habt ihr euch entschieden, dann zu sagen, wir switchen um? Also wie groß wart ihr vor allen Dingen vorher?
Vorher waren wir 6 Mitarbeiter. Und dann haben wir uns 2009 entschieden, das zu ändern.
Okay. Und bis dato hast du gesagt, fahrt ihr gut damit?
Absolut. Also ich finde das ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten. Man ist total flexibel. Wir haben unterschiedlichste Fähigkeiten und Disziplinen in unserem Portfolio und können dadurch echt interessante Dinge tun und macht einfach Spaß so, ja.
Sehr schön. Hast du auch, wenn du Geschäftsführerin bist und den Hut auf hast, einen Bereich, in dem du sagst, das ist wirklich, da bin ich Stakeholder?
Also mein Lieblingsbereich, meine Lieblingsspielwiese ist tatsächlich Qualitätsmanagement und alles, was mit Behörden und Audits und sowas dazugehört. Allerdings bin ich auch gerne dabei, wenn es um Konzepte erstellen geht, Hygienekonzepte, Reinraumkonzepte. Qualifizieren, validieren kann ich auch, wäre aber in der Rangfolge eher vom Beliebtheitsgrad etwas weiter nach hinten gestellt. Aber natürlich muss man auch das machen und ja, das sind so die Schwerpunkte.
Dann würde ich gern ein bisschen mehr wissen, wie das bei euch ist mit den Projektabläufen und der Einbindung externer und eben der Fachexperten.
Ja, üblicherweise kommt ja so eine Anfrage immer erst dann, wenn schon irgendwas passiert ist, wenn schon wirklich brennt in dem Projekt. Der ideale Zustand, dass man, egal ob es sich jetzt um ein Neubauprojekt handelt, wo ein neuer Herstellungsbereich geplant wird oder eine ganze neue Firma gebaut wird, den hat man ja selten, dass man da ganz zu Beginn in einer frühen Planungsphase auch alle externen und gerade die GMP-Berater mit reinholt. Das ist das Wunschdenken. Fakt ist einfach, dass man dann angefragt wird, wenn ja irgendwo schon die Hütte brennt, sage ich jetzt mal. Oder man festgestellt hat, Mist, wir haben da ja noch einen Bedarf, der abgedeckt werden muss. Jetzt müssen wir mal ganz schnell schauen, wie wir das noch in die bestehenden Strukturen integrieren können. Und deswegen ist mir das Thema auch wichtig, weil das immer, immer wieder passiert, obwohl es ja so viele Leitfäden, Richtlinien, Vorträge und Sonstiges gibt zu dem Thema, wie man ein Projekt aufsetzt, wer wann mit wem sprechen sollte. Und trotzdem ist es in der Praxis dann immer wieder deutlich anders.
Was glaubst du, warum es meistens dann passiert, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass man jemand zu Rate zieht?
Ich glaube, dass viele Firmen vorher den Aufwand unterschätzen und den Nutzen, den Externe da bringen können, weil das hat ja nicht jede Firma in ihrem eigenen Portfolio, in ihrem eigenen Mitarbeiterstab dieses Wissen und vor allen Dingen auch die Zeit, solche Projekte zusätzlich zum Daily Business quasi zu betreuen, die fehlt, selbst wenn das Wissen in der Firma vorhanden ist, fehlt es den Mitarbeitern eigentlich. Und dann wird oft erst mal eine Weile versucht, das intern abzufedern, weil die externen Kosten natürlich auch entsprechend Geld. Und ich denke, das ist schon immer ein wesentlicher Faktor, der da mit reinspielt, dass man da erst zu spät dann mit den Externen zusammenkommt. Ist nicht immer so, aber manchmal.
Ist das rückblickend nicht dann aber teurer?
Das kommt drauf an, wann dann die externen Experten ins Projekt geholt werden. Wenn es sehr spät ist, kann es schon auch wirklich sehr teuer werden, weil man dann Dinge im Projekt ändern muss, die dann zu einem späten Zeitpunkt sehr teuer werden oder manchmal auch schon gar nicht mehr möglich sind und man dann mit Kompromissen langfristig leben muss, die man vorher hätte vermeiden können.
Mhm. Und würdest du sagen, jemand, der das mal erlebt hat, der weiß, ich habe zu spät jemand zu Rate gezogen, der macht das nächste Mal früher oder passiert das so auch öfter?
Es ist zumindest dann ein Bewusstsein da, dass man es beim nächsten Mal anders macht. Funktioniert dann meist besser, aber manchmal ist es auch gewissen Strukturen und Abläufen innerhalb eines Unternehmens geschuldet, dass man es auch beim zweiten und dritten Mal vielleicht dann erstmal wieder selbst probiert. Weil man ja denkt, man hat ja auch dazu gelernt, ja, und hat Wissen aufgebaut, das ist auch vollkommen richtig. Aber wir wissen alle, wie die Mitarbeiter ja teilweise echt überlastet sind, auch mit Aufgaben. Und dann denkt man immer, ja komm, das läuft noch mit, das macht er noch mit, aber Die Praxis sieht dann tatsächlich leider anders aus.
Also gibt es da auch eine ganz hohe Bandbreite, wie das vonstatten geht, wann ihr dazukommt, wie lange ihr jemanden begleitet?
Genau. Also aktuell habe ich zum Beispiel ein Projekt, da geht es um den Neubau eines Krankenhauses, wo wir den Herstellbereich für die Spitalapotheke planen und alles, was dazu gehört, inklusive QM und Qualifizieren und Validieren und noch in einem zweiten Gebäudeteil etwas eben Vergleichbares machen für Stammzellforschung und Tissue Engineering. Und da handelt es sich um einen Neubau. Das Projekt ist schon 2012 gestartet. Wir sind jetzt 2018 dazugekommen. Und trotzdem, obwohl es ein Neubauprojekt ist, ist für uns die Situation, für unseren Aufgabenbereich, doch am Ende Bauen im Bestand. Ja, weil da sind schon grundsätzliche Strukturen angelegt, da sind schon architektonische Vorgaben entschieden worden. Und die sind dann einfach gegeben und können auch nicht mehr verändert werden. Selbst bei einem Neubauprojekt dann nicht mehr. Und dann hat man tatsächlich in einem Neubau einen Altbestand, mit dem man oder mit einer vorhandenen Fläche, mit der man dann plötzlich zurechtkommen muss.
Also es ist tatsächlich mit jedem Projekt was Neues.
Absolut.
Macht es ja auch spannend.
Total. Also es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung und es ist wirklich kein Projekt wie das andere, egal wie oft man schon mal was Vergleichbares gemacht hat. Aber es sind neue Menschen, neue Strukturen, neue Herausforderungen.
Ich wollte gerade sagen, das fordert ja auch dich und dein Team und auch die Externen immer wieder aufs Neue.
Ja, absolut.
Hast du so ein Best Practice, wie so ein Ablauf einfach, ich sage jetzt mal, greifbarer wird für alle, die zuhören?
Ja, im Best Case natürlich eine frühe Einbindung von externen Ressourcen, wenn man feststellt, da brauchen wir Unterstützung. Weil am Ende lohnt sich das tatsächlich, auch wenn es erstmal mit einer Investition in externe Dienstleistungen verbunden ist, aber die rechnet sich in der Regel am Ende deutlich. Und dann natürlich ja eine gute Projektkommunikation, die ist mir immer wichtig und das stelle ich halt oft fest, dass das meist nicht optimal organisiert ist. Es werden zwar viele Jourfixe, viele regelmäßige Besprechungen gemacht, dann sitzen auch teilweise 20, 30 Leute in so einem Termin, heute ja alles überwiegend auch noch digital. Da muss man manchmal schon die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist. Und man sieht's ja dann auch immer wieder, dass dann doch die entscheidenden Personen dann vielleicht doch nicht in diesem Meeting dabei waren, weil die vergessen wurden oder weil dieser Teilnehmerkreis einfach ganz anders vorgesehen war. Und dann ist bei allem Bestreben in häufige Abstimmungstermine dann der Nutzen am Ende auch nicht so. Es ist wirklich schwierig. Es gibt da auch so keinen Standard, wo man sagt, wenn du das und das und das machst, dann läuft das alles. Das ist wirklich immer ganz individuell. Abhängig von den Strukturen, die in dem Projekt vorzufinden sind. Aber dass man eben früh versucht und regelmäßig versucht, mit allen erforderlichen Beteiligten zu sprechen und dann auch gerne an den etwas größeren Personenkreis Gesprächsnotizen, Protokolle dazu verteilt, damit jemand, der vielleicht jetzt nicht direkt dabei war, aber auch eine Chance hat zu sagen, Mensch, da habe ich aber noch einen wichtigen Punkt, der vielleicht nicht betrachtet wurde bisher.
Und habe ich das richtig verstanden? Ihr seid dann auch Bindeglied zwischen diesen Projekten oder den Unternehmen und den Behörden?
Ja, tatsächlich. Wir haben einfach festgestellt, gelernt, je früher man dann gerade so grundlegende Themen mit der Behörde abstimmt, umso besser ist es für das ganze Projekt. Manche Unternehmen haben tatsächlich heute immer noch eine Scheu, mit der Behörde zu kommunizieren. Allerdings ist das einfach aus meiner Sicht kein gesundes Verhältnis. Ja, die Behörde ist streng, die Behörde muss sich an gesetzliche Vorgaben halten und die Behörde darf auch keinesfalls beraten. Und das ist ein Fehler, den tatsächlich meiner Erfahrung nach einige Unternehmen machen, die dann hergehen und sagen, naja, das ist die Situation, wie hättet ihr es denn gerne? Und da kommt man natürlich mit der Behörde in keinen guten Austausch. Und da bekommt man auch von der Behörde keine Antwort, die sagt, so soll das machen. Das darf die Behörde da gar nicht an der Stelle. Aber wenn man sich ein Konzept überlegt hat oder vielleicht sogar noch eine Alternative hat, ja, nehmen wir als Beispiel einen neuen Herstellungsbereich, den man gestalten möchte. Dann hat man sein Hygiene- und Zonenkonzept, man hat seine Layoutstruktur, dann kann man damit zur Behörde gehen und sagen, das wollen wir da drin tun. Wie seht ihr das? Das wäre unser Vorschlag. Geht ihr dem mit? Und gerade wenn man in dem Projekt dann auch auf schwierige Stellen stößt, wo man sagt, da haben wir eine knifflige Situation, wir würden das gern so lösen. Am besten hat man dazu auch noch eine ausführliche Risikobewertung vorher gemacht, die dann eben die eigenen Entscheidungen auch nachvollziehbar begründet. Dann kann da ein sehr guter Austausch mit der Behörde stattfinden, die nämlich dann grundsätzlich sagen kann, okay, euer Grundthema, euer Grundkonzept, gehen wir mit. Es geht in die richtige Richtung. Natürlich ist das noch keine Zusage seitens der Behörde, dass damit auch die Inspektion, die am Ende steht, auch bestanden werden wird, ja, weil da gehört noch ganz viel mehr dazu. Aber man hat zumindest schon mal die Bestätigung, dass man in die richtige Richtung läuft.
Ja, und jeder, der mit den Behörden schon mal zu tun hatte, weiß ja, es ist nicht nur die Fachterminologie, sondern wirklich eine ganz eigene Sprache. Und wenn ich damit vielleicht ein, zweimal in meinem Leben zu tun hatte, ist es natürlich hilfreich, wenn es da ein Bindeglied gibt oder einen Übersetzer, der das ständig macht.
Ja, und manchmal hat man einfach auch vor Ort Situationen, Gegebenheiten, die schwierig sind und wo man auch nicht einfach so eine Lösung nach Lehrbuch finden kann. Und gerade in solchen Situationen ist aus meiner Sicht die frühzeitige Kommunikation mit den Behörden ganz, ganz wichtig. Und ich habe festgestellt, dass Behörden da durchaus auch sehr kompromissbereit sind. Wenn das alles Hand und Fuß hat, wenn es nachvollziehbar ist, risikobewertet ist, dann gehen die auch Entscheidungen oder Ansätze mit, die vielleicht auf den ersten Blick, ja, wo man erwartet hätte, dass das nicht funktionieren kann für die Behörde. Und da habe ich jetzt häufiger in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass man da zu guten Lösungen kommen kann.
Gibt's da, ich sag mal, wie eine Formel, wo du sagen würdest, hier sollte die Person mit der darüber sprechen? Oder so eine Faustregel?
Meinst du jetzt im Hinblick auf die Kommunikation mit Behörden oder allgemein?
Allgemein in so einem Projekt, dass du sagst, es bietet sich an Punkt so und so, werdet ihr zu Rate gezogen. Und dann kommt da und da der Fachexperte, dann sollte da die Kommunikation mit den Behörden stattfinden. Wie so ein Leitfaden, gibt es das?
Schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil es ist ja immer komplett unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Was ist das Thema? Ja, man könnte so einen Leitfaden vielleicht jetzt für ein Neubauprojekt aufstellen. Man könnte es für ein Umbauprojekt aufstellen. Aber so pauschal kann ich das jetzt nicht als Leitfaden vorstellen. Tut mir leid.
Nicht schlimm. Ich frage ja nur, weil von außen betrachtet ist es ja auch, wenn man vor allen Dingen nicht aus der Branche kommt, schwer zu greifen, weil man manchmal ja einfach nicht, was heißt manchmal, man steckt ja nicht drin. Wie sind die genauen Abläufe? Was muss ich bedenken?
Ja, wichtig ist für mich immer, dass Menschen da in der Kommunikation, vor allen Dingen in der Kommunikation nach außen mit den Behörden, eine Aufgabe haben, die auch wissen, worum es geht und wissen, wovon sie sprechen. Und das habe ich auch schon festgestellt, dass das manchmal aus politischen Gründen, innerbetrieblichen Gründen eben nicht erfolgt, dass dann die eigentlich verantwortliche Person für den Bereich oder jemand, der wirklich ein tiefes Know-how von diesem Prozess oder der Aufgabenstellung innerhalb dieses Projekts hat, dass der dann eben außen vor bleibt und man dann zum Beispiel einen Projektleiter nimmt, der vielleicht rhetorisch auch noch sehr gewandt ist, aber fachlich gar nicht in der Tiefe involviert ist. Ja, der eher administrative, projektleitende, projektsteuernde Aufgaben hat, aber die ganzen Fachthemen gar nicht abdecken kann, weil es ja eigentlich auch gar nicht seine Aufgabe ist. Und sowas ist immer ungut, aber auch sowas passiert tatsächlich.
Absolut. Und wie du gesagt hast, daraus kann man dann lernen.
Ja, das wär gut, wenn man das nachhaltig tun würde, ja.
Wie ist es mit der Nachhaltigkeit? Wie beurteilst du die Branche?
Bezüglich des Lerneffekts jetzt, meinst du?
Ja.
Ja, sagen wir mal so, wenn man sich so anschaut in Behördenfindings, ja, man kann die ja überall, werden die ja publiziert und man kann ja überall lesen, was so die Klassiker in Inspektionen durch Behörden sind, dann sind interessanterweise einige Themen schon seit 10 Jahren immer wieder in den Findings dabei. Und wenn man sich das so anschaut, könnte man schon den Schluss daraus ziehen, dass manche eben da doch, ja, beratungsresistent, lernresistent sind und dieser Lerneffekt vielleicht nicht so nachhaltig ist, weil es sind teilweise auch immer wieder dieselben Unternehmen, die dann da wieder auftauchen, nicht zwingend, aber, und die Themen bleiben aber, und eigentlich müsste heute jeder wissen, wie so grundsätzlich GMP funktioniert und was für QM-Themen gewünscht sind, was man abdecken muss, und trotzdem, ja, gehen manche Themen einfach nie von dieser Top-10-Liste der Findings runter.
Okay. Und sag mal, Claudia, gibt es bezüglich der Projektabläufe bestimmte Richtlinien, an die ihr euch zu halten habt?
Es gibt von der VDI, vom Verein Deutscher Ingenieure, eine Richtlinie, die nennt sich 6305, also VDI 6305. Technische Good Manufacturing Practice, und das ist ein Anwendungsleitfaden für GMP-regulierte technische Projekte. Sprich, diese Richtlinie wurde ins Leben gerufen mit dem Ziel, einen idealen Projektablauf vor allen Dingen für Bauvorhaben zu skizzieren, aber auch für sonstige Qualifizierungs-Validierungsprojekte. Immer von dem Idealzustand ausgehend, wie ich ja vorher eingangs schon gesagt hatte, wird man den nie vorfinden, beziehungsweise ist es mir in meiner doch schon längeren Tätigkeit jetzt auch noch nie begegnet. Aber es ist eine gute Hilfe, um nochmal zu sehen, was für Phasen und Teilphasen habe ich eigentlich in so einem Projektablauf, gerade im Hinblick auf Bauprojekte. Und wer hat in welchem Abschnitt welche Hauptaufgabe? Natürlich hat der Auftraggeber, der Bauherr, der pharmazeutische Unternehmer am Ende immer die Verantwortung für alles. Aber innerhalb des Projektes gibt es ja bestimmte Phasen und Abschnitte, wo einmal entweder der Auftraggeber die Hauptrolle hat und wo auch Vorgaben, Informationen von ihm kommen müssen, ohne die externen und die ausführenden Firmen gar nicht arbeiten können. Und dann gibt's wiederum Aufgaben, die wirklich dann bei den ausführenden Firmen, bei den externen Planern, externen Fachkräften und Experten liegen, wo die einfach auch die Hauptverantwortung tragen dafür. Und wo auch der Auftraggeber zwingend auf deren Informationen und Know-how angewiesen ist. Und das kann man in dieser Richtlinie ganz gut sehen. Und dann kriegt man mal wieder schön vor Augen gehalten, oh Mensch, ja, das ist doch ganz schön viel, an was ich in so einem Projekt denken muss.
Mhm. Und ich vermute, da gibt es unzählige Richtlinien.
Ja, also für GMP gibt es allgemein viele Richtlinien und Vorgaben, die man beachten muss. In dieser VDI-Richtlinie, in der 6305, hat man dann auch so Checklisten eingebaut, wo man einfach als Gedankenstütze benutzen kann. Ja, diese Checklisten sind natürlich nicht vollständig. Das kann man ja gar nicht leisten in so einer Richtlinie. Aber die geben auch wieder einen guten roten Faden an die Hand, wo man für sein Projekt nochmal gegenprüfen kann. So, habe ich das eigentlich mit berücksichtigt? Ach Mensch, ja, da muss ich ja auch noch an was ganz anderes denken. Und dafür ist die, glaube ich, schon eine ganz gute Hilfe.
Unterscheiden sich diese Richtlinien je nach Projektbereich oder auch Bereich oder auch Ländern?
Diese VDI-Richtlinie ist jetzt speziell für Deutschland. Der VDI ist ja auch ein deutscher Verein. Das heißt aber nicht, dass man sich da vor allen Dingen im europäischen Raum nicht auch dieser Richtlinie bedienen darf. Die ist auch zweisprachig publiziert. Und sie wird dadurch ja, verbindlich, indem sie quasi den Stand von Wissenschaft und Technik widerspiegelt. Also man findet jetzt natürlich in keiner gesetzlichen Vorschrift den Hinweis auf diese Richtlinie. Aber dadurch, dass sie den State of the Art abbildet, ist man quasi daran gebunden, solche Dinge zu berücksichtigen. Und wenn es Richtlinien und Guidelines und Leitfäden gibt, die gewisse Themen im Detail beleuchten, dann sollte man die mit im Projekt berücksichtigen. Und da haben die Inspektoren dann auch ein Auge mit drauf.
Claudia, ich danke dir an der Stelle schon mal. Gibt es irgendwas, was ich vielleicht gar nicht bedacht habe und dadurch nicht fragen konnte?
Nö, ich glaube, ist alles gut.
Wunderbar. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal. QM steht für Qualitätsmanagement, ja, und GMP?
GMP steht für Good Manufacturing Practice. Das ist quasi die gute Herstellungspraxis.
Sehr schön. Einfach, dass wir alle abgedeckt haben, auch die, die fachfremd sind und sich dafür interessieren.
Ja.
Claudia, ich danke dir. Es war sehr aufschlussreich und sehr interessant.
Ja, ich danke, dass ich heute die Gelegenheit für dieses nette Gespräch hatte. Und ich hoffe, dass es auch für Zuhörer interessant ist, was wir heute so geplaudert haben.
Ja, sowohl intern als auch extern. Da kann bestimmt jeder was mitnehmen.
Das wäre schön, ja.
Danke dir.
Dankeschön.
Das war Reingehört, der Podcast der Rheinraum und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.